Die Schreibenden von Anja Görz.
Ich darf heute zu Gast sein bei einem Autor, der auch Buchhändler ist. Und wir sitzen nicht in seinem winzigen Büro, sondern ich wurde nach Hause eingeladen. Herzlichen Dank, Edgar Reich.
Ja, vielen Dank, dass du da bist.
Ursula und Reich ist die Buchhandlung, über die sprechen wir noch. Und ich kann dir sagen, es war in der Vorbereitung wirklich wahnsinnig schwierig zu überlegen, über was wir sprechen, weil du so irre viel machst. Du schreibst unter verschiedenen Namen Büchern, du hast diese Buchhandlung. Deshalb war es schwierig. Ich habe mich jetzt auf ein paar Dinge konzentriert und wie immer in diesem Podcast starten wir mit deinem Lebenslauf. Du darfst immer einschreiten, wenn irgendwas nicht stimmt. Edgar Reih wurde 1967 in Hessen geboren, unter einem anderen Namen, den er aber nicht verrät. Als Jugendlicher hatte er Schwierigkeiten, sich mit der Schule auf eine gemeinsame Zeit zu verständigen. Ich drück's mal so aus.
Das hast du sehr schön gesagt.
Und suchte deshalb sein Glück und weitere Bildung in Amerika. Auch darüber werden wir noch sprechen. Edgar Reih machte dann nach seiner Rückkehr sein Abitur, studierte in Berlin und Marburg Musikwissenschaften und Anglistik. Dann kam ganz vieles, kann man lesen. Online-Redakteur, Basketballtrainer, Chorleiter und Handwerker. Das mit dem Chorleiter finde ich besonders interessant. Ich wusste nicht, dass du auch singen kannst.
Ich kann auch nicht singen, aber ich kann Chor leiten. Oder konnte mal Chor leiten.
2001 erschien der erste Roman. Inzwischen schreibt er unter vielen verschiedenen Pseudonymen, auch im Duo mit Hans Rath zum Beispiel, und arbeitet als Übersetzer für englischsprachige Romane. Von 2003 bis 2008 lehrte er als Dozent für kreatives Schreiben an der FU Berlin und seit 2012 ist er Mitinhaber der Buchhandlung Ursula und Reih. Der Autor hat 3 Kinder und lebt in Berlin. Alles richtig soweit?
Wahnsinn, ja, alles total richtig.
Gut. Du und die Schule, was war denn da los?
Lustig, wir haben nämlich gerade darüber gesprochen, bevor du das Mikrofon eingeschaltet hast. Wir sind nicht wirklich Freunde geworden, die Schule und ich. Und da, wo ich hingegangen bin, sowieso nicht. Und das hat dann nicht so gut geendet. Und das heißt, am Ende war dann ja alles okay. Ich habe noch mein Abitur gemacht, aber ja.
Du bist ja dann nach Amerika gegangen. Hattest du ein Ziel oder war das einfach
ein Ausweg? Ich bin zwangsweise nach Amerika gegangen. Ja. Naja, also ich wollte natürlich ganz gerne mal ein Jahr nach Amerika gehen, wie das, also klar, war tolle Idee, hat dann auch geklappt, aber hat auch so ein bisschen zwangsweise geklappt, weil ich nach der 10. von der Schule geflogen bin, wollte gerne Abi machen, das war aber in Marburg und da wollte mich dann kein anderes Gymnasium nehmen mit der Biografie sozusagen und dann habe ich gedacht, oder wir haben gedacht, gehen wir ein Jahr nach Amerika und vielleicht ist dann so ein bisschen Gras über die Sache gewachsen und dann kannst du nochmal auf ein anderes Gymnasium und vielleicht dein Abitur machen.
Und war das eine Zeit, in der du schon geschrieben hast? Also warst du zum Beispiel ein Schüler, der Tagebuch geschrieben hat oder diese Briefe an die Schule, weil es dich geärgert hat?
Ja, ich habe sowas gemacht, wie ich habe wirklich fiese, daran erinnere ich mich, ich habe ganz fiese, hämische, böse Limericks über meine Lehrer verfasst und die dann unter meinen Mitschülern kursieren lassen. Das weiß ich noch. So, aber
hast
ansonsten,
du die noch? Hast du die aufbewahrt?
Nee.
Bist nicht so ein Aufheber?
Nee, ich bin nicht so ein Aufheber.
Ich habe gerade so ein paar Berufe ja mal aufgezählt. Basketballtrainer, Online-Redakteur, Chorleiter, Handwerker. Waren das richtige Berufe oder waren das mehr Hobbys oder Jobs?
Nö, ja, unterschiedlich. Also Basketballtrainer habe ich auch schon mal für Geld gemacht. Aber ja, also Job schon. Also wenn du einen Job meinst für Geld, dann waren das eigentlich alles Jobs. Ja, und ich hatte auch eine richtige Handwerker. Das artete dann aus in der Gründung einer Firma für Innenausbau. Da hatte ich sogar richtig angestellt und so ein Quatsch. Also, ja.
Ja, und dieser Mann ist noch nicht 80 Jahre alt, auch wenn man das jetzt vermuten könnte aufgrund der bisher genannten Dinge. 2001 ist dann der erste Roman gekommen, Ramazzotti. Und da geht es um Rei. Ist es Zufall oder Absicht, dass der heißt wie du? Er heißt ja nicht richtig Rei, der heißt ja eigentlich Reinhold, wird aber im Buch auch RAI geschrieben.
Ja, das ist so lange her. Ich kann dir das nicht mehr richtig rekonstruieren. Ich weiß nur, dass der Roman, dass ich sehr viel später verweigert habe, den Roman nochmal neu aufzulegen, als ich ihn nochmal gelesen habe und wirklich feststellen musste, dass er echt nicht gut war. Aber das ist im Rückblick betrachtet, also ich meine, ich bin ja seit 20 Jahren dabei als Autor, glaube ich, ist es fast ein Glück sozusagen. Wenn du mit dem ersten so wahnsinnig Erfolg hast und so durchkommst, ich glaube, das ist so eine Bürde. Oft, also ich sehe es auch oft, also an Autoren, die mit ihren ersten Büchern so wahnsinnig wahrgenommen werden, die haben es wirklich schwer. Mein erster Roman ist vollkommen zu Recht überhaupt nicht wahrgenommen worden und das hat mir das Leben so leicht gemacht.
Aber Reih, um nochmal bei den Namen zu bleiben, fällt es dir leicht oder schwer, ein Pseudonym zu finden? Weil du schreibst ja auch unter verschiedenen Pseudonymen.
Ja, ich denke gerade noch über Neues nach. Also insgesamt gibt es 4. Jetzt bin ich aber gerade an einem neuen Projekt dran, dass ich möglicherweise nach dem Sommer anfange und da kann es sein, dass es nochmal, nee, ist wahrscheinlich, ist sogar wahrscheinlich, dass es da noch ein neues Pseudonym geben wird.
Und ist es notwendig, weil du selber der Ansicht bist, dass man, wenn man in verschiedenen Genres unterwegs ist, lieber mit verschiedenen Namen, also du siehst es ja als Buchhändler, sind die Kunden tatsächlich so, dass sie ein Buch von dir in die Hand nehmen oder von jemand anderem und sagen, ah ja, das ist Autor XY, der schreibt Thriller, die sehr blutig sind. Und dann gibt es daneben eins, da hat der Autor sich mal in Liebesromanen versucht. Das funktioniert nicht zusammen?
Also die Kunden sind nicht das Problem. Ich glaube, der Buchhandel ist das Problem. Die Buchhändler sind echt richtig stur. Und die Idee, überhaupt ein weiteres Pseudonym zu benutzen für mich, die kam, wurde mir ursprünglich angetragen von einem Verlag. Weil der Verlag gesagt hat, pass mal auf, Edgar, du machst hier diese sehr zeitgenössischen, im Jetzt spielenden, frischen, lebendigen, was weiß ich, nenn's wie du willst, Romane. Und jetzt hast du einen historischen Roman geschrieben. Damit ging es nämlich los. Und der Buchhändler, also die Verlage sagen immer, der Buchhändler ist das Problem, der Buchhändler akzeptiert es nicht oder nimmt das ganz schlecht an, wenn jemand, der dann so einen Namen hat, wie ich den dann schon hatte als Edgar Rey, mit so einem schwergewichtigen, großen, historischen Roman kommt. Wir brauchen dafür einen anderen Namen. Und da habe ich gesagt, gut, von mir aus machen wir das. So ging das los.
Und du bist ja nun auch Teil von Rat und Rei und auch Teil von Moritz Matthies. Mhm. Wie ist das da mit dem Zusammenschreiben? Schreibt ihr kapitelweise? Gibt es eine Absprache, was ihr wie schreibt?
Also mit Hans habe ich ja jetzt, Hans Rat habe ich jetzt zusammen schon insgesamt, neulich haben wir nachgerechnet, 9 Bücher zusammen gemacht. Das erste von uns gemeinsam war tatsächlich ein Sachbuch. Seitdem machen wir gemeinsam Romane und es hat sich einfach erwiesen, dass wir sehr gut harmonieren miteinander und wir sind eigentlich wie so ein altes Ehepaar, ehrlich gesagt, weil, weißt du, wie das ist, dann fällt jedem so eine gewisse Aufgabe zu und bei den Romanen, die wir gemeinsam schreiben, ist es eigentlich immer so, dass wir fahren gemeinsam eine Woche an die See und plotten den Stoff und überlegen uns die Story und dann wird das hier in Berlin weiterentwickelt, bis das wirklich kapitelweise durchgestellt ist, also wir sind dann sehr eng dran mit der Dramaturgie und dann schreibe ich die erste Hälfte und er die zweite und dann lektorieren wir uns gegenseitig über Kreuz und offenbar funktioniert das so gut, dass selbst unsere Lektorinnen weder bei Fischer, wo wir vorher waren, als auch bei Rowohlt sagen konnten, wer was von wem ist oder wo der eine aufhört und der andere anfängt. Aber das ist tatsächlich ein Glücksfall. Ich habe ja auch schon andere Bücher mit anderen Autoren zusammen gemacht, das war deutlich schwieriger.
Woran liegt es, wenn es gut funktioniert? Hat es was damit zu tun, wie uneitel man im Umgang mit seinem eigenen Text ist? Hat es damit zu tun, wie lange man sich schon kennt?
Also es hat ganz sicher, bei uns hatte es nichts damit zu tun, wie lange wir uns kannten, weil wir kannten uns gar nicht vorher. Wir hatten uns da gerade erst kennengelernt, unser Agent hat uns sozusagen zusammengebracht. Und es hat mit Sicherheit auch damit zu tun, wie uneitel man ist und was für eine Art von Professionalität man auf so einen Text drauf guckt. Und dass man die Bereitschaft haben muss, von seinen eigenen Vorstellungen oder von seinen eigenen Marotten und diesen Formulierungswünschen und so zurückzutreten und drauf zu gucken und sich überlegen, okay, was will dieser Text, was wollen wir gemeinsam, wie kommen wir da hin und wie muss das klingen und dass man sich dann da so festlegt. Meistens, wenn wir was Neues machen, ist es auch so, ich schreibe dann mal so die ersten 3 Seiten aus 3 verschiedenen Perspektiven oder so mit 3 verschiedenen atmosphärischen Ideen dazu und dann nähern wir uns da an und dann haben wir irgendwann, wenn wir den Ton gefunden haben, geht eigentlich nichts mehr schief.
Wenn man Moritz Matthies googelt, dann steht da immer, die eine Hälfte von Moritz Matthies darf aus vertragsrechtlichen Gründen nicht genannt werden. Dieses Enttarnen von Pseudonymen ist ja im Fall Ferrante wahnsinnig diskutiert worden. Also darf man enttarnen, wenn jemand unter Pseudonym schreibt? Findest du das richtig, wenn Leute unbedingt rausfinden wollen, wer dahinter steckt?
Ich finde es langweilig, ehrlich gesagt. Also, wenn ich wollte, dass jemand weiß, wer ich bin, dann würde ich den Namen draufschreiben, weißt du, oder ich würde mich kenntlich machen. Und wenn ich das nicht will, dann will ich es halt nicht, dann soll man mich in Ruhe lassen.
Da du ja nun unter so vielen Namen unterwegs bist und privat dann nochmal unter einem anderen Namen, bringst du dich auf eine bestimmte Art in die jeweilige Autorenstimmung? Also jeder Autor, unter dem dessen Namen du schreibst, hat ja eine eigene Farbe, eine eigene Sprache, eine eigene Melodie, einen Sound beim Schreiben.
Ja, aber das ist ja sowieso bei jedem Buch neu. Also wenn du jetzt als Autor nur unter nur...
Ja, aber es ist neu, aber es ist ja, du bleibst ja sozusagen dann bei dem Auto, bei dem du schon mal warst.
Also ja,
du
musst als ja Autor schon, aber der Erzähler wechselt ja. Ich habe ja unterschiedliche Erzähler, unterschiedliche Geschichten und am Ende will ja jedes jeder Roman will ja seinen eigenen Erzähler und seinen eigenen Ton und seine eigene Sprache finden. So. Also die Überlegung, was für einen Ton habe ich als Autor und wie schreibe ich, das stellt sich sowieso bei jedem Roman neu, immer. Aber was, also um auf die Frage zurückzukommen, was ich irgendwann an mir beobachtet habe, ist, dass wenn ich zum Beispiel auf Lesereise bin und an einem Abend habe ich mit Hans Rath zusammen eine Doppellesung, also wir lesen jetzt immer gemeinsam, wir können jetzt gemeinsam touren, nachdem er enttarnt ist. das ist extrem komödiantisch, das ist eigentlich fast schon sitzendes Theater, sehr auf Pointe getrimmt, sehr lustig. Und am nächsten Abend bin ich dann als Edgar Rey mit einem möglicherweise sehr ernsten Text in einer anderen Buchhandlung oder in einem anderen Ort, dann stelle ich fest, da sitzen dann tatsächlich zwei verschiedene Leute. Also wenn ich als Moritz Matthies beispielsweise, musste ich ja immer alles alleine machen, weil Hans unter Verschluss bleiben musste. Als ich als Moritz Matthies getourt bin, das war wirklich was anderes. Ich habe dann ja auch immer als Moritz Matthies signiert und irgendwie habe ich festgestellt, der spricht auch anders, also auch nach der Lesung mit den Leuten und der verhält sich irgendwie anders. Das ist schon ganz interessant zu beobachten.
Aber dir geht's gut dabei.
Mir geht's gut dabei, ja.
Ist es dann so, dass auch Themen sich automatisch in so ein bestimmtes Fach deiner Autoren einsortieren? Also dich fliegt ein Thema an und du denkst, ah, das wäre eine gute Geschichte für die Bullenbrüder oder das wäre eine gute Geschichte für den Zoo.
Ja, ja, total. Also das, gerade bei den Bullenbrüdern, da sind wir jetzt wirklich im realen Leben unterwegs und nicht in diesem Mikrokosmos Zoo. Da ist sehr viel von realen Dingen inspiriert. Zeitungsartikel, die ich gelesen habe, interessante Menschen, denen ich begegnet bin, also alles Mögliche.
Sammelst du Themen? Also hast du richtig Ordner oder Papierhüllen oder Kästchen, in denen gehortet wird?
Ich bin leider nicht so ordentlich. Ich zeige dir nachher nochmal den Schreibtisch daneben an.
Ich sehe schon an deinem Gesicht, jetzt kommt irgendwas, was nicht so gut ist.
Ich sammle wahnsinnig viel, aber ich bin total ungeordnet. Und das ist...
Also du hast die Sachen, du weißt nur immer nicht genau wo.
Nee, ich habe inzwischen gelernt, einfach zu warten, was übrig bleibt. Also in meinem Gehirn kreisen ständig Ideen, da ist immer irgendwas, was ich gut finde oder was mich interessiert oder was mich anspricht oder fasziniert. Eine Figur, ein Thema, ein Ort. Jetzt im Moment recherchiere ich gerade zu Ascona 1933, weil es ein so wahnsinnig spannender Ort war zu der Zeit. Also alles Mögliche. Und ich warte dann einfach immer, und die meisten Sachen sterben dann irgendwann wieder ab und verschwinden, Figuren, Ideen, Worte, Sätze, keine Ahnung. Und dann, wenn dann Sachen hartnäckig übrig bleiben immer wieder und sich immer wieder nach vorne schieben, dann muss ich denen irgendwann so viel, oder dann muss ich mich hinsetzen und mit dieser Idee muss man sagen, okay, was willst du mir denn sagen, wenn du immer wieder kommst und mich nicht verschwindest? Dann willst du ja was von mir, dann muss ich mich mit dir auseinandersetzen. Und das ist dann oft der erste Schritt zu einem Buch, das wirklich geschrieben wird.
Hast du gerade schon gesagt, Zeitungsartikel in manchen Fällen, aber gibt es Situationen, die dich dann besonders empfängliche Stimmung für Themen bringen? Also gibt viele, die beim Laufen gute Ideen haben, andere sitzen im Café und werden inspiriert von dem, was da passiert. Gibt es Momente oder Reisen? Gibt es was, wo du sagst, wenn ich mal gar nicht mehr weiter wüsste, dann würde mir das auf jeden Fall helfen?
Nee, kann ich nicht sagen. Ich glaube, mich kann ganz vieles inspirieren. Also mich kann ein gutes Gespräch mit jemandem inspirieren und überraschen. Und Menschen können... Begebenheiten, ein Fahrrad, das Umfeld, weiß ja gar ja alles Mögliche.
Und ist schon mal passiert, dass so eine Idee, die du jetzt zum Beispiel den Bullenbrüdern zuschreiben wolltest, dann da nicht funktioniert hat und du hast sie für was anderes dann doch noch genommen?
Bestimmt. Also fällt mir jetzt nicht sofort ein, aber ganz sicher sind Ideen, die irgendwo anders nicht realisiert werden konnten, dann in andere Stoffe eingesickert oder so. Das ganz sicher. Oder Figuren vor allen Dingen. Es gibt viele Figuren, die sind mir so nah und so toll. Und dann schreibst du das nächste, ja super, die Figur ist toll, aber die hat dann nichts zu suchen. Kill your darlings, ne, weiß ja jeder. Und dann musst du dich von der trennen. Und manchmal stellst du dann fest, oh, auch im Rückblick guckst du dann drauf und denkst, ah, guck mal, und zwei Romane später ist sie dann doch wieder aufgetaucht und die hat dann an einem anderen Gewand oder so.
Außer den Pseudonymen ist ja auch erstaunlich, dass du bei so vielen verschiedenen Verlagen veröffentlicht hast und veröffentlichst. Also Aufbau, Gmeiner, Wunderlich, DTV, Pieper, wahrscheinlich habe ich jetzt auch noch welche vergessen. Mhm. Und es ist ja so, dass immer alle sagen, ja, das geht ja nicht, die Verlage wollen die Autoren exklusiv. Ja. Und die wissen ja, wer hinter dem Pseudonym steht. Das ist dann kein Problem. Oder war das ein Kampf?
Naja, bei mir hat das vor allen Dingen damit zu tun, in erster Linie damit zu tun, dass ich viele verschiedene Genres bediene. Also ich habe 2 Jugendbücher geschrieben, die sind logischerweise nicht bei Aufbau erschienen, weil die machen kein Jugendbuch, sondern die waren bei DTV. Dann habe ich als Moritz Matthies diese Erdmännchen-Krimi-Reihe mit Hans Rath zusammen gemacht. Da weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, wieso die bei Fischer gelandet ist. Ich glaube, meine Vermutung ist, die haben einfach den besten Vorschuss gezahlt.
Auch ein Argument.
Auch ein Argument. Und dann sind wir zu Rowohlt gewechselt, weil es bei Fischer kein Interesse gab, das weiterzumachen. Dann sind wir Hans Rath und Reih geworden. Damit sind wir dann zu Rowohlt gegangen, weil wir beide, also Hans und ich, ein sehr gutes Verhältnis hatten, vor allen Dingen zur Verlegerin von Rowohlt, zu Barbara Laugwitz, also damals noch Verlegerin, jetzt ja nicht mehr. Da gab es überhaupt gar keinen Grund, nicht zu Rowohlt zu gehen. Und dann habe ich ja auch schon ein Sachbuch gemacht, das ist dann wieder woanders gekommen. Ich habe eine Biografie geschrieben über Tilla de Rieux, war bei Parthas, hast du, glaube ich, gar nicht erwähnt. Dann habe ich bei Gmeiner veröffentlicht, weil das war ein Berlin-Führer. So kommt es zustande.
Dann bleiben wir mal beim neuen Edgar Rey, Halbschwergewicht, war unter anderem nominiert für den Preis der deutschsprachigen Kriminalschriftsteller des Syndikats für den Glauser, sogenannten Glauser.
Das hast du ganz toll gesagt.
Ja, ne? Ja. Es geht um den ehemaligen Boxprofi Lucky, der so heißt, weil er schneller schlägt, als Lucky Luke seinen Revolver zieht. Habe ich es richtig gesagt?
Naja,
so jetzt. Bin nicht so ein Lucky Luke-Leser, deswegen, aber ich weiß, was gemeint ist. Und ja, der wird nach 3,5 Jahren Haft entlassen und will rausfinden, wer hat ihn eigentlich da reingebracht, weil er weiß, er ist unschuldig. War da für dich im Kern erstmal wichtig, dass du eine Geschichte über einen Boxer schreiben wolltest, oder war diese Kriminalgeschichte die Grundlage war für alles?
Es war tatsächlich eher die Figur. Ich hatte diese Figur. Ich kann dir nicht genau sagen, warum, aber das war von Anfang an auch klar, dass der ein Boxer ist. Das kann ich aber nicht mehr rekonstruieren, wieso ich davon von Anfang an überzeugt war. Oft hast du ja so eine Figur und dann denkst du, was macht der denn eigentlich im Leben? Und bei dem war das sofort klar, weiß aber nicht mehr warum. Und die Figur hat mich eigentlich am meisten gereizt. Das war so eine von diesen Figuren, die eben immer wieder kam und der ich mich dann irgendwann stellen musste. Und das ist ja so wie so eine Befragung. Dann setzt du dich dann hin mit dieser Figur, die dich nicht in Ruhe lässt und sagst, okay, dann erzähl doch mal, was ist denn deine Geschichte? Wieso lässt du mich denn nicht in Ruhe? Und so fing dieser Roman an. Und dann kam sehr schnell Helmut, sein Trainer, der ja, das darf man sagen, was ziemlich am Anfang passiert, gleich am Anfang des Romans erschossen wird. Das ist so eine Figur, die ist mir derartig ans Herz gewachsen. Und ich habe das Gefühl, ich kenne den von früher. Ich habe das nicht rausgefunden, wer das ist oder wo die herkommt, die Figur. Aber die ist mir so nah und so, die ist so warm. Da denke ich jedes Mal, wenn ich an den denke, dann geht mir echt das Herz auf. Und scheinbar nicht nur mir, weil ich habe von Lesern gehört, die wirklich sehr bedauert haben, dass der gleich am Anfang stirbt.
Aber diese Geschichte, wenn du sagst, die war wichtig, dass der Boxer ist und nicht Buchhändler oder Lehrer, dann musst du ja zum Boxen, also ich habe jetzt in deinem Lebenslauf nicht gefunden, dass du auch als Boxtrainer gearbeitet hast, aber irgendwie musst du ja einen Zugang zum Boxen gehabt haben, schon vorher.
Ich habe eine Zeit lang mal Boxen, ich habe nie geboxt, aber ich habe eine Zeit lang mal Boxtraining mitgemacht, weil das einfach das beste Training ist, was man machen kann für Kondition und Körperspannung und so. Und da ich ja Basketballer war, war das sehr hilfreich, immer dieses Boxtraining mitzumachen, weil das den Körper echt auf so eine Weise trainiert, wie das eigentlich kaum was anderes möglich macht. Und bei Lucky ist das natürlich nochmal ganz anders geartet. Natürlich hat beim Boxer, das ist jetzt irgendwie ein alter Hut, aber das ist ein Kämpfer, ne? Und die Boxer, der rennt eigentlich immer gegen was an und der kämpft natürlich auch immer nie gegen den Feind, der ihm gegenübersteht, sondern immer hat immer noch so was anderes, was er bekämpfen muss oder wogegen er rebelliert oder keine Ahnung, was auch immer. Und das war in dieser Figur so angelegt, das ist ja fast klischeeartig, einen Boxer zu schreiben. Deshalb war ich auch dann kurz davor, es nicht zu machen. Auf der anderen Seite war der eben für mich so. Und dann habe ich gedacht, naja, man muss auch nicht vor jedem Klischee gleich davonlaufen. So. Man kann gucken, was man daraus machen kann.
Und es wird ja sehr genau beschrieben, auch wie so ein Kampf stattfindet, wie die sich fühlen, wie die Schläge dann landen. Das wirst du zum Teil aus deinem Training gewusst haben, aber gibt es dann auch Leute, die du hinterher gegenlesen lässt? Also gibt es dann aus der Boxszene Leute, die du nutzen kannst für die Recherche, die du ansprechen kannst? Oder wie hast du in dem Fall die Recherche gemacht?
Also da gibt es hinterher habe ich das niemanden lesen lassen, sondern ich habe mal vorher halt lesen lassen. Und wie es sich anfühlt, die Nase gebrochen zu kriegen, das weiß ich leider sehr genau.
Kannst du eigentlich beim Schreiben abschalten, dass du auch Buchhändler bist?
Ja.
Also du hast nicht den Gedanken im Kopf, irgendwie welche Kunden würden so ein Buch lesen?
Ach nee,
oder?
Nee, das behindert einen ja nur. Tatsächlich, Also ich finde es schon wichtig, sich zu fragen, gibt es noch andere Leute, die das interessant finden oder spannend, oder erfüllt dieser Roman, den du da schreiben willst, später dann hoffentlich Kriterien, die auch dich zu diesem Buch greifen lassen würden. Aber wenn ich mir vorher, zumindest bei so einem Edgar, also bei meinem eigenen Stoff, überlegen würde oder müsste, wer da als mögliche Zielgruppe in Betracht kommt, ich glaube, das würde mich total hemmen. Da denke ich keine Sekunde drüber nach. Das schadet nur. Das macht auch das, glaube ich, dem Roman auch nicht zuträglich, ehrlich gesagt.
Der Laden in Berlin, für alle, die hinkommen wollen, heißt Uslar und Rei. Zusammen mit der Designerin Katharina von Uslar hast du den gegründet. Stimmt es eigentlich, dass das früher ein Bordell war,
ja,
der Laden?
Ja. Eigentlich ist es heute nur eins. Nein, Quatsch. Aber der, es gibt tatsächlich...
ein Bücherbordell.
Wärst du jetzt in die Buchhandlung gekommen und nicht zu mir nach Hause, hätte ich dich jetzt in den Keller geführt. Da sind nämlich noch Kabinen.
Ah.
Mit so Nummern dran und so fiesen Messen. So rote Plastiknummern, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und so geschwungene, pseudo-romantische Messing-Türgriffe haben die dann noch an diesen Pub-Dingern. Und diese Kabinen sind wirklich 2x2 Meter. Du willst da... Boah, ich, also,
kann man vielleicht Lesekabinen oder so draus machen?
Nee, zu klein.
Als ihr angefangen habt, das ist ja schon ein bisschen her, da gab es in dieser Ecke, habe ich gelesen, so ungefähr 30 Buchhandlungen. Prenzlauer Berg, wahnsinnig bewegte Gegend, viele Buchhandlungen konnten da existieren. Wie viele sind es heute, weißt du das?
Mehr.
Tatsächlich?
Ja, es sind, also eine, wir wollten da in die Ecke. Und das war aber so dicht von Buchhandlungen umlagert, dass wir ein schlechtes Gewissen gehabt hätten, da noch eine aufzumachen. Und dann machte aber um die Ecke eine Buchhandlung zu in der Danziger Straße. Eine Filiale von der Buchbox machte Schloss. Und dann haben wir gedacht, okay, dann können wir da jetzt hingehen. Also wir hätten da niemandem auf die Füße treten wollen. Und seit wir da sind, sind jetzt 6 Jahre, haben aber aufgemacht noch 1, 2, 3 neue. Also eine hat geschlossen, 3 neue haben geöffnet.
Alles Inhaber geführt.
Na, bis auf die Buchbox.
Mhm. Das ist ja allgemein, ist es ja so, dass viele Buchhandlungen schließen, auch inhabergeführte Buchhandlungen schließen. Euer Laden liegt nun in einer belebten Gegend, aber auch da passiert es natürlich, dass Geschäfte schließen und es kommt irgendwie eine Burgerbude oder ein E-Zigarettenladen, wie es jetzt immer ist. Also wie schwierig ist die Situation im Moment? Gerade wenn du sagst, es sind noch mehr geworden.
Ich habe aber wir haben schon lange das Gefühl, das gilt sowohl für unser Publikum und für unsere Kunden als auch für unsere Veranstaltung, dass dieser Laden relativ unabhängig funktioniert von dem, was es da sonst noch so gibt. Also auch wenn wir Veranstaltungen machen, da ist es eigentlich egal, was für andere Veranstaltungen es noch gibt oder ob der Autor schon mal woanders gelesen hat oder keine Ahnung. Das scheint irgendwie unabhängig zu sein. Was ich wirklich mit Bedauern feststelle, ist, dass immer mehr Einzelhandel verschwindet. Also irgendeine Form von Einzelhandel. Als wir vor 6 Jahren da, wir sind an einer der belebtesten Kreuzungen in Berlin, aufgemacht haben, da war noch um uns herum wirklich viel Einzelhandel. Und alles, was in den letzten 5 Jahren geschlossen hat, wurde wieder eröffnet als Gastro in irgendeiner Form. Ich glaube, wir haben jetzt 4 Dönerbuden auf der Kreuzung. Wir haben unfassbar viel Kaffeezeug vorne. Es geht nur noch ums Essen. Und der Einzelhandel verschwindet zunehmend. Und das ist natürlich wahrscheinlich langfristig auch für uns dann ein Problem irgendwann, weil die Leute dann nicht mehr einfach mal vorbeikommen, weil sie sowieso ein T-Shirt gegenüber kaufen wollen. Aber ich finde es auch traurig, einfach zu sehen, dass das hat ja auch eine soziale Komponente und was Gesellschaftliches, ein belebter Ort und so. Dass das verschwindet zunehmend, ist traurig.
Hast du denn den Eindruck, dass euer Konzept, nämlich nicht nur die aktuellen Bestseller anzubieten, sondern auch aus der Backlist, also Sachen, die schon älter sind, die für euch aber echt gute Bücher sind, immer mal wieder anzupreisen, dass das was ist, was euch auch von anderen sehr unterscheidet?
Das war mal so der Ansatz, den wir hatten. Ich glaube, das mit der Backlist ist nur so zum Teil durchführbar, weil wir einfach... wie alle Buchhandlungen. Wir können es uns nicht leisten, ein Buch oder Bücher 2 Jahre lang im Alphabet stehen zu haben, und es kauft keiner. Das sind die wir dann auch nicht mehr haben. Aber was wirklich verfangen hat, ist, glaube ich, radikal auf persönlichen Geschmack zu setzen. Es gibt wirklich Kunden, die kommen bei uns rein, gucken sich um und gehen wieder raus, weil sie einfach nicht verstehen, was der Laden von ihnen, also wie sie sich orientieren sollen oder so. Und die können damit einfach nichts anfangen. Die kommen da hin und erwarten, dass es irgendwo so eine Bestsellerwand gibt, da steht 1 bis 10 drauf und da stellen sie sich davor. Und ist auch völlig okay, ist absolut legitim. Nur das gibt es halt bei uns nicht. weil dann bräuchte es eigentlich uns nicht für den Laden, dann kann es auch irgendjemand anders machen. Und wir sind auch immer radikaler geworden mit den letzten Jahren. Also jedes Jahr haben wir immer so Titel gehabt, wo wir gedacht haben, ja, die müssen wir nehmen, weil, oder glaub schon, dass man das haben sollte, nie gelesen, keine Ahnung, aber vielleicht sollten wir es uns hinlegen. Das lassen wir immer weiter weg. Also wir haben eigentlich fast nur noch Bücher, die wir selber irgendwie gut finden oder wo wir dahinter stehen können. Und das, die dann reinkommen und das erkennen, erkennt es auch total.
Wir heißt in dem Fall das gesamte Team?
Ja, also das gesamte Team besteht aus Katharina von Uslar und mir und jetzt im Moment auf 450-Euro-Basis meiner großen Tochter. Aber ja, wir sind mehr
und
als uns gibt's
nicht. Sind denn eure Geschmäcker sehr verschieden? Also kommt da sehr unterschiedlich zusammen? Kann man das irgendwie auf ein Genre bringen, auf eine Art von Buch bringen? Weil Geschmack zu beschreiben ist ja wahnsinnig schwierig.
Also bei den, als Buchhändler kriegst du ja immer diese ganzen Programme von den Verlagen. 200 Programme, die stapeln sich dann immer irgendwo und die guckst du durch, bevor der Vertreter kommt und da überlegst du dir, welchen Titel du haben willst und welchen nicht, worüber du reden willst, wo du gerne ein Leseexemplar hättest und so weiter. Und wir haben meistens nicht die Zeit, alle Programme gemeinsam durchzugucken, sondern wir teilen das auf. Und wenn dann die Vertreterin oder der Vertreter da sitzt, ist immer einer von uns, der die Programme zum ersten Mal sieht. Der andere hat es halt durchgearbeitet. Und dann stellen wir fest, wir sind fast 100% deckungsgleich in dem, was wir bestellen wollen. Also wenn ich es durchgeguckt hätte, wäre es genauso ausgefallen. Insofern sind wir sehr nah beieinander. Es gibt, was wir gemacht haben, ist, wir haben so ein bisschen aufteilen müssen. Also Kathi zum Beispiel liest überhaupt kein Krimi. Deshalb lese ich jetzt sehr viel mehr Krimi als früher, weil wir da auch kompetent aufgestellt sein wollen, weil ich auch selber Krimi schreibe zum Teil. Sachbuch ist ähnlich. Also ich bin so derjenige, der für das Sachbuch zuständig ist, weil mich das eben auch persönlich interessiert. Am Ende des Tages interessiert mich aber am meisten eben Belletristik und das ist bei Kathi auch so. Also da gibt es dann manchmal so Situationen, wo einer sagt, sag mal, hier war doch gerade das Leseexemplar von dem neuen Osborne. Nee, das habe ich dann mitgenommen nach Hause. Und dann, wir haben wirklich so gut wie keine Möglichkeit, dass beide von uns dasselbe Buch lesen. Dafür gibt es einfach zu viel, was gelesen werden will. Und Sachen, die so ganz heiß sind, die verschwinden dann und der andere kann es dann halt nicht lesen.
Pichka. Gut, um uns ein bisschen mehr anzunähern, was für euch ein gutes Buch ist, habe ich natürlich auch dich um deine Top 3 gebeten. Du hast gleich gesagt, die wechseln sowieso jede Woche. Also die Top 3 dieser Woche, wer sind die?
Also die Top 3 dieser Woche, ich habe sie gerade hinten aus dem Schlafzimmer geholt, sind zum einen Lawrence Osborne, ist gerade erschienen vor, ich weiß gar nicht, der neue Lawrence Osborne vor 2 Wochen oder so, hat auf, ich habe es im Original auch gelesen, Beautiful Animals heißt es im Original, ist jetzt auf Deutsch erschienen bei Piper, glaube ich, hat den wirklich sehr schönen deutschen Titel bekommen, Welch schöne Tiere wir sind. Und wer Lawrence Osborne nicht kennt, das ist so eine Art moderner Hitchcock, könnte man sagen. Der siedelt seine Geschichten gerne so in ganz mondänen Arealen an, wo dann so das Unheil durchbricht. Und in diesem Fall ist es so eine griechische Urlaubsinsel, wo relativ mittellose Griechen arbeiten für reiche Amerikaner und Engländer, die da so Villen haben, die dann über den Sommer mal benutzt werden oder eben auch nicht. Und da gibt es so 2 Mädels, die sich anfreunden, eine mit reichen amerikanischen Eltern, die andere mit reichen englischen Eltern. Und eigentlich ist sofort klar, das ist eine ungleiche Beziehung und die beiden verbindet eigentlich nicht viel miteinander, aber da auf dieser Insel gibt es einfach nichts zu tun. Deshalb freundet man sich so mehr oder weniger an. Und dann finden die beiden einen quasi angespülten Flüchtling in einer Bucht und beschließen, sich um den zu kümmern. Natürlich geht es den beiden überhaupt nicht, die sind viel zu eitel um diesen Flüchtling, sondern es geht um sie selbst. Und dann bricht das Unheil los. Das ist ganz schön toll gemacht, finde ich. Das ist das eine. Dann Nummer 2. Das war eine echte Entdeckung. Tabea Herzog heißt die Autorin. Ich habe hier auch, das können Sie nicht sehen, aber...
Ein sehr weißes Leseexemplar.
Genau, ich habe so ein Arbeitsexemplar. Wenn man den Himmel umdreht, ist es ein Meer. Ich wollte es erst nicht lesen, weil ich den Titel tatsächlich nicht so gut finde. Ich fand den irgendwie prätentiös. Aber mein ehemaliger Lektor beim Berlin Verlag hat dann gesagt, Edgar, liest es mal. Und dann habe ich sowieso geprüft, weil das ein Debütroman ist und wir sie auch eingeladen haben jetzt. Die kommt zu unserem nächsten Debütantenball, den wir 2-mal im Jahr haben. Das ist die Geschichte einer jungen Frau, die erfährt, also es ist sehr autobiografisch, wie ich inzwischen weiß, weil ich habe die Autorin kennengelernt, die erfährt, dass sie eine Niereninsuffizienz hat und dann verschlimmert sich diese Situation relativ dramatisch und schnell und es ist klar, dass sie eine Spenderniere braucht. Und der Beginn dieses Romans ist eine sehr intensive, eindringliche, nahegehende Schilderung dieses Krankheitsverlaufs. Und dann hängt aber diese ganze Familie mit dran und das ist wirklich toll. Es gibt ein schwarzes Schaf in der Familie, das ist der Vater, über den wird irgendwie nicht geredet, der ist abwesend und irgendwie hat er wahrscheinlich auch Schuld auf sich geladen oder man vermutet das so. Jedenfalls ist er irgendwie nicht gegenwärtig. Und dann gibt es halt noch diese Mutter von ihr und dann gibt es so ganz viele Situationen, wo sie sagt, Mutti, wenn sie telefoniert dann mit ihr und sagt, du wolltest doch diesen Test machen lassen, um zu gucken, ob du als Spender in Frage kommst und das, mir geht es wirklich schlecht. Und die Mutter sagt, ach ja, das habe ich vergessen, das muss ich noch machen irgendwann und die duckt sich so weg. Und da merkt man schon, oh, das ist irgendwie echt ungut. Und dann plötzlich, aus so viel darf ich erzählen, also bis dahin darf man es sagen, weil da nimmt man nichts vorweg. Plötzlich aus dem Nichts taucht der Vater auf und schreibt ihr einfach und sagt, du, ich habe mich testen lassen, ich komme als Spender in Frage, mach doch mal schnell einen Termin, das ist ja alt ja wohl ziemlich, kannst du eine Niere von mir haben? Und das so ganz unvorbereitet. Und dann liegt die tatsächlich mit dem Vater, der eigentlich der Bösewicht in der Familie ist, auf demselben Zimmer, er spendet ihr die Niere und was das dann mit diesem ganzen Familiengefüge macht, also nicht nur mit ihrer Beziehung zu dem Vater, sondern auch mit dem ganzen Rest der Familie und ihrer Mutter, das ist echt toll. Also man ist da wirklich gerne dabei und ich freue mich sehr, dass wir sie gewinnen konnten, bei unserem nächsten Debütantenball zu lesen. Und der dritte ist von Josephine Rowe, nie gehört, das ist auch ein Debüt übrigens, eine Australierin, ein liebendes, treues Tier. Ist erschienen bei Liebeskind, glaube ich, wenn mich nicht erst täuscht, die immer die tollen Cover machen. Und das ist eine wahnsinnig kraftvolle Geschichte. Das hat mich sehr, sehr bewegt auch. Es geht um den Zerfall einer Familie, Vater, Mutter, zwei Kinder. Und jeder dieser vier Beteiligten schildert aus seiner Sicht, wie es passiert ist oder was dazu geführt hat. Und das geht einmal sozusagen einmal komplett im Kreis, dreht sich um 360 Grad. Und während dieser vier Erzählperspektiven läuft aber die wahre Geschichte oder die Geschichte im Hintergrund weiter. Also man ist nicht zeitlich immer nur aus der Rückschau, sondern tatsächlich entwickelt sich diese Geschichte im Hintergrund weiter. Und was mich extrem, also erstmal das Setting war toll, das ist wirklich Australien, aber es ist, hat sowas von, boah, fiesestes Texas, echt runtergekommen, am Ende der Welt, hat man so ein bisschen das Gefühl. Und die Autorin hat es verstanden, eine Sprache zu finden, die ist wirklich, also für alle vier Protagonisten ganz toll und sehr, sehr kraftvoll. Es ist richtig, ein richtig starkes Buch, fand ich auch richtig gut.
Super, drei. Wie immer gibt es diese Liste natürlich auch nochmal auf www.anja-görz.de zum Nachlesen für die, die jetzt nicht alle Namen richtig mitbekommen haben. Glaubst du könntest für jeden Kunden, der zu dir kommt, ein passendes Buch finden?
Naja, das kommt ein bisschen darauf an, wie weit sich der Kunde öffnet, ehrlich gesagt. Also ich würde sagen, ja, aber da musst du schon, der muss sich natürlich auch ein bisschen aufmachen.
Du hast gerade schon Debütantenball erwähnt. Das macht ihr, um die Lieblingsneuerscheinungen von Debütanten vorzustellen. Das ist so eine der Veranstaltungen, die ihr macht. Macht ganz viele Lesungen, auch besondere Lesungen. Es gibt Newsletter, wo man dann immer mehr, immer auch rechtzeitig weiß, dass man sich lieber Tickets sichert, damit man auch welche bekommt. Ist das was, was man als Buchhändler einfach machen muss, um so viel zu verkaufen, dass man existieren kann?
Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Wir sind ja beide keine gelernten Buchhändler. Und ehrlich, ich weiß immer nicht, was Buchhändler so machen. Ich finde, für mich sind tatsächlich viele Buchhändler auch immer noch so ein Buch mit sieben Siegeln. Ich stehe dann vor denen davor und ich weiß gar nicht so richtig, wie die so ticken. Obwohl ich jetzt auch als Autor wirklich viel unterwegs bin und ständig Buchhändler kennenlerne, weil man ja viel in Buchhandlungen eingeladen wird. Aber das ist schon so eine sonderbare Spezies, auch diese Buchhändler. Ich habe keine Ahnung, wir wollten das halt machen. Wir haben uns extra auch einen Ort gesucht, wo wir gesagt haben, wir wollen auf jeden Fall einen Laden, der so ist, dass man da Veranstaltungen stattfinden lassen kann. Wir wollen einen Raum schaffen, wir wollen einen Ort schaffen, da soll es irgendwie Begegnungen geben. Wir machen ja auch keine Wasserglaslesungen zum Beispiel. Also klassische Autorenlesungen machen wir gar nicht, sondern es muss irgendwie ein Thema geben, es muss irgendwas geben, was uns mehr daran interessiert, als dass da jemand sitzt und aus seinem Buch vorliest. Wir wollten es halt so. Ob man das so machen muss, weiß ich nicht.
Ich habe ein Zitat von dir gefunden, da hast du gesagt, ein guter Roman ist ein Erlebnis, ein Kunstwerk, eine Kathedrale.
Ja, das habe ich, ich weiß, genau, das war für irgendeine Zeitschrift habe ich das.
Und das ist ja, natürlich wünscht man sich als Autor, dass das jemand auch über das eigene Buch sagt. Ja. Aber kann man das bei der Masse an Neuerscheinungen überhaupt jedem einzelnen Buch zugestehen?
Nee, muss man auch nicht, weil es gibt wirklich wahnsinnig viele Bücher, die sind vielleicht... Die wollen das auch gar nicht. Die wollen gar keine Kathedrale sein. Es gibt vielleicht viele Bücher, die wollen einfach nur gut unterhalten oder gut informieren, weiß ich nicht, nett sein, ist alles okay. Aber manchmal ist es eben so, dann liest du ein Buch und denkst, was ist denn das, um Gottes Willen? Das ist so toll, dass man immer noch nach so vielen Büchern, die man gelesen hat und auch selber geschrieben hat, nur was in die Hand nimmt und nach drei Seiten, also ein anderes Buch, Entschuldigung, Mikado, weil die haben wir jetzt auch eingeladen zum Debütanten bei dem Debüt. Ich saß im Laden, das Leseexemplar kam, meine Tochter saß gerade neben mir, wirklich ich hab vier Sätze gelesen und gesagt, Leonie, hör mal zu. Und dann hab ich ihr die ersten 10 Seiten vorgelesen und das war wirklich ein Abenteuer. Das, ja.
Ein kleiner Ausblick noch auf dein nächstes Buch, das erscheint im August, Im Licht der Zeit, ist eine Geschichte über Emil Jannings.
Naja,
Marlene Dietrich spielt eine Rolle?
Marlene Dietrich spielt eine große Rolle, Emil Jannings spielt tatsächlich eher keine so große Rolle. Also es geht um das Jahr... Der äußere Handlungsrahmen des Romans ist, ich muss jetzt echt aufpassen, dass ich mich hier nicht reinquatsche, weil ich bin so Feuer und Flamme für diese Geschichte. Und ich sitze gerade über dem Endlektorat, deshalb bin ich sowieso gerade völlig da drin. Also bremst mich einfach oder schalt aus. Das spielt von, geht los April 1929 bis April 1930, umfasst ein Jahr. Und in diesem Jahr, das ist die Entstehungsgeschichte, das ist der hintere Handlungsrahmen sozusagen oder der Kasten, wo das drin sitzt, ist die Geschichte, die unglaubliche Geschichte der Entstehung des ersten großen deutschen Tonfilms, nämlich des Blauen Engels, bis zu seiner Uraufführung am 1.4.1930. Und darin eingebettet sind die ebenfalls unfassbaren Geschichten diverser Protagonisten, die besonders erzählt werden, unter anderem Marlene Dietrich und vor allen Dingen aber auch Karl Vollmüller, den kennt keiner mehr. Aber der war maßgeblich daran beteiligt, dass dieser Film überhaupt jemals zustande kommen konnte.
Dann haben wir vorhin, als das Mikro noch nicht an war, kurz über Recherche für historische Romane gesprochen. Da hast du gesagt, eigentlich ist es so, wenn man so ein Ding fertig hat, sagt man nie wieder. Das hattest du glücklicherweise vergessen vom Schreiben dieses Romans. Aber ist es jetzt wieder so? Bist du wieder an so einem Moment, dass du sagst, die Recherche ist so wahnsinnig aufwendig, das mache ich nicht nochmal? Oder ist die Begeisterung jetzt doch so groß, dass du sagst, es ist ja wert?
Also ich habe totales Glück gehabt. Ich habe wirklich totales Glück gehabt. Ich hatte mich total für eine Figur interessiert, nämlich für Henny Porten. Das war der erste große deutsche Stummfilmstar. Und das war alles wahnsinnig spannend. Biografien gelesen und die Zeit recherchiert. Und da wollte sich aber diese Geschichte nicht rausformen, die ich irgendwie wähnte. Dann habe ich angefangen, die Geschichte der UFA zu recherchieren. Auch brutal spannend. Dann habe ich ein ganzes Jahr lang jeden Tag die Tageszeitungen von 1929 und 1930 gelesen. Die sind jetzt inzwischen online verfügbar, Gott sei Dank. Man muss nicht mehr in dieses Zeitungsarchiv. Und es wurde einfach immer mehr und immer mehr. Und über Film und alles Mögliche. Und dann hatte ich diesen Riesenhaufen auf dem Tisch. Ich hatte wirklich fast aufgegeben. Und dann über Umwege und noch ein anderes Buch und noch die Biografie von Marlene Dietrich stieß mich dann auf noch was anderes. Und dann schälte sich da plötzlich, als ich fast schon alles wegräumen wollte, wuchs da diese Geschichte raus und die ist so, also ich weiß nicht, ob der Roman das einlöst, kann ich nur hoffen, aber diese Geschichte ist echt grandios und ich fühle mich immer noch total vom Glück geküsst, dass diese Geschichte dann noch rausgekommen ist, nachdem ich es fast aufgegeben hatte und die ist wirklich toll. Also wenn mir das so nochmal passiert, dann ist mir es eigentlich egal, wie groß der Rechercheaufwand ist, dann würde ich mich nochmal reinstürzen. Also abgesehen davon ist jetzt, ich werde mich sowieso noch länger damit befassen, so wie es aussieht, weil die Filmrechte sind schon verkauft und wir planen, oder die Produktionsfirma plant, 6x45 Minuten und die werde ich entwickeln oder bin schon dabei und das kann gut sein, dass mich der Roman jetzt auch noch die nächsten 2 Jahre irgendwie hätte jetzt fast gesagt verfolgt, aber das ist ja sowas Negatives.
Nee, beschäftigt, unterhält.
Genau.
Im Licht der Zeit wird er heißen. Bis dahin empfehle ich unbedingt allen anderen das Halbschwergewicht. Unbedingt lesen. Absoluter Leseempfehlungszwang jetzt hier. Und ich bedanke mich sehr herzlich bei Edgar Reil.
So, vielen Dank auch.
Die Schreibenden von Anja Görz.